Seit der Antike gibt es die Theorie des Multiversums, die besagt, dass es neben unserer Realität noch unendlich viele Paralleldimensionen gibt, die sich in jeder erdenklichen Weise von unserer unterscheiden können. Einem Forscherteam ist es nun gelungen, Audiofragmente dieser fremden Welten zu empfangen. Doch dabei stießen sie auf ein rätselhaftes Phänomen. Unabhängig davon, wie sehr sich die Dimensionen unterscheiden, es gibt eine Konstante. Nils und Florentin haben einen Podcast. Hier werden diese Funde erstmals veröffentlicht.
Dimension CZ41EY4232SY47 Coruscant Legal.
Einen wunderschönen guten Tag, hallo und herzlich willkommen zu Coruscant Legal. Wir sind Ihr Rechtsanwalt und Beratungspodcast rund um alle Themen Justiz, Jura und Gerechtigkeit in unserer modernen Welt. Mit bei mir natürlich am Tisch Rechtsanwalt und Partner Nils Bumhoff.
Ja, recht herzlich willkommen auch von meiner Seite. Wir sind das Rechtsanwaltsbüro Bumhoff Will Bumhoff. Und ja, wir sind unter den Top 10.000 der Anwaltskanzleien hier in Coruscant Nord, also im nördlichen Bereich. Coruscant ist ja in 4 Distrikte unterteilt, Nord, Süd, Ost und Nordost.
Richtig. Es ist eine sehr große Stadt, muss man sagen. Und wir würden uns freuen, wenn Sie vorbeikommen würden. Denn wir können Sie beraten, wir können Ihnen helfen mit Rechtsschwierigkeiten aller Art. Also egal, ob es Verletzungen geht, Diskriminierung, Straftaten, egal was es ist, verletzt. Also können Sie kommen, was Sie wollen. Wir vertreten Sie gerne. Wir haben auch schon einige Rechtsfälle erfolgreich bestanden. Und wir möchten Sie einladen, einfach vorbeizuschauen. In diesem Podcast soll es so ein bisschen darum gehen, was machen wir eigentlich den ganzen Tag so? Was sind Möglichkeiten? Vielleicht gibt es ja Dinge in Ihrem Leben, zu denen wir Sie beraten können, wo Sie vielleicht gar nicht wissen, dass Ihre Rechte beeinflusst werden. Denn man muss ja sagen, Ihre Rechte sind in Gefahr und sie können nur durch uns verteidigt werden. Und den Jedi-Tempel. Aber wie gesagt, wir schwingen eine andere Art von Lichtschwert.
Ja, das Lichtschwert der Gerechtigkeit, eines, was ewiglich leuchtet und einem auch in der Nacht Orientierung gibt auf den Pfaden, die dunkel vor einem liegen und die man nicht erkennen kann, wo man oftmals stolpert. Und es ist ja auch eine sehr gefährliche Zeit. Liebe Zuhörenden, Sie wissen ja, es gibt aktiv Kämpfe zwischen dem Imperium und den Rebellen. Und je nachdem, wo man sich gerade aufhält, wer dort jetzt also gerade herrscht, kann natürlich die Gesetzeslage sich auch rapide ändern. Das kann sein, man geht abends ins Bett und es ist legal, seinen Kaktus zu gießen nach 9. Und dann wacht man am nächsten Morgen auf und es ist unter strengste Strafe gestellt worden, den Kaktus zu wässern vor 9 Uhr.
Ja.
Und dann schwupps ist man im Gefängnis. Ja, und deswegen haben viele Bürger Sorgen und Fragen und wir sind also rund um die Uhr für Sie da. Sie können uns jederzeit kontaktieren. Wir haben eine Hotline eingerichtet, die quasi jederzeit für Sie aktiv geschaltet ist und da sind wir für alle Fragen rund um Gesetz, was ist erlaubt, was nicht, sind wir für Sie da.
Absolut. Ich finde, Lichtschwert ist ein ganz tolles Thema, weil da zählen wir natürlich zu einer Art von unseren Kunden. Wir haben auch einige Sith Lords in unseren Mandanten. Tatsächlich letztens gab es der Fall, dass Darth Sirenius tatsächlich Schwierigkeiten bekommen hat im anwärtigen Schwimmbad, weil anscheinend in seinem Spind sein Lichtschwert gefunden wurde und es hieß, es ist eigentlich Verbot von Waffen. Allerdings konnte ich es vor Gericht schaffen, dass Lichtschwerter als Sportgerät eingeschätzt werden und nicht als Waffe im klassischen Sinne. Und da zeigt man natürlich auch, er hat dann auch sein Schwimmbadticket zurückerstattet bekommen, wurde rausgeschmissen. Er hatte das einfach nur so privat dabei einfach. Und das ist natürlich auch mal Auslegungssache, ne? Weil es gibt viele Dinge im Universum, die sind einfach noch nicht geklärt. Da muss man einfach zu einer Übereinstimmung kommen. Und ich finde, das ist völlig rechtens, dass man sagen muss, ein Lichtschwert kann ja nicht nur als Waffe eingesetzt werden. Ja? Also alle möglichen Dinge können als Waffe eingesetzt werden. Ich kann ja diese Glasflasche kann ich als Waffe einsetzen. Darf ich deswegen die nicht mit ins Schwimmbad nehmen? Nein, natürlich nicht. Man muss natürlich unterscheiden, ist etwas rein dazu gebaut, um Schaden anzurichten, oder kann man auch unterschiedliche Dinge damit machen. Ja, du kannst mit dem Lichtschwert auch deinen Kaffee morgens heißer machen, wenn es sein muss. Ja, viele Dinge, das ist ein Alltagsgerät, das ist ein Sportgerät, das kannst du überall mit hinnehmen.
Ja, und vor allen Dingen ist es natürlich so, dass das Tötungspotenzial eines Thislords nicht unbedingt in seinem Laserschwert ausgedrückt wird. Es ist quasi ja im Körper des Thislords schon manifestiert, seine Fähigkeit zu töten.
Ja.
Und sein Lichtschwert ist ja lediglich jetzt eine, sag ich mal, Art und Weise, wie er möglichst stilecht dann seinen Tötungsvorhaben auch nachgehen kann. Mhm. Und wenn man jetzt einem Thistlord sagt, okay, pass auf, du darfst jetzt nicht mit deinem Lichtschwert in dieses Schwimmbad gehen, das ist ja total albern. Ne? Das ist ja so irgendwie, als wenn du sagst, hier, da ist irgendwie ein Panzer und an dem Panzer ist eine Zwille oben drauf und dann nimmst du den Panzer, ja, aber mit der Zwille da oben kommen sie nicht hier rein.
Ja, ja.
Und dann gibt er die Zwille ab und dann rollt der Panzer da rein. So.
Ja, ich meine, das sind natürlich ganz interessante Fänge. Ich meine, es gibt natürlich auch verschiedene Spezies. Ja, den Schlormonger zum Beispiel. Der Schlormonger hat eine Laserkanone in seinen Körper eingewachsen. Das ist eine Zivilisation, die schon sehr, sehr lange auf fremden Planeten herrscht, wo sozusagen die Waffen über Genmanipulation, Tradition, aber natürlich auch Genselektion mit in den Körper eingebaut wurden. Und da ist natürlich die Frage, für diesen Schlormonger ist das einfach nur ein Körperteil. Jetzt in einem Schwimmbad zum Beispiel wäre das ein Problem geworden. Ja? Also kann eine Laserkanone Teil eines Körpers sein? Wie ist es mit Droiden? Dürfen die überhaupt ins gleiche Becken gehen? Diskriminierung natürlich auch gegen Droiden, ganz großes Thema bei uns, wo sich immer wieder Leute melden, die da vernachlässigt und benachteiligt werden. Wir kämpfen auch für ihre Rechte, für ihre Schaltkreise, dass sie gleichberechtigt werden, weil aktuell ist es ja noch so, dass bei vielen Schwimmbädern tatsächlich unterschieden wird zwischen dem Wasserbecken und dem Ölbecken und Droiden dürfen nur ins Ölbecken. Aber das ist zum Beispiel ein Thema, Schlormonger, was genau ist eine Waffe, wie teilt man das ein? Ist meine Faust, die enorm trainiert ist, gleich schon eine Waffe, Teil meines Körpers? Allein das ist schwierig.
Ja, also du sprichst da gleich verschiedene interessante Themen an. Wir können natürlich auch den Fall des Schlormongers auch ein bisschen näher noch betrachten. Wir können aber auch direkt über die Droiden sprechen, weil das ist etwas, wo ich mich auch drauf spezialisiert habe. Ja. Und zwar hatten wir neulich R4D12-23-47A-312-728-DFFK-LMPT-121-322.004.
Ja, das wird jetzt wahrscheinlich vielen Zuhörerinnen und Zuhörern was sagen. Es ist ein bisschen ein prominenter Fall geworden auch. Sie haben wahrscheinlich in den Gazetten davon gelesen. Und ich finde, du hast da wirklich Bahnbrechendes fürs Droidenrecht geleistet, muss ich ganz ehrlich sagen.
Danke, ja, das freut mich sehr. Wir dürfen ihn kurz R4 nennen. Und bei R4 war das so, dass er zu uns gekommen ist und hat gesagt, ja, ich wurde ja quasi gegen meinen Willen zusammengesetzt, gebaut und mit einem Bewusstsein auch ausgestattet. Und dann ist es so, dass er quasi gesagt hat, hey, ich möchte hier nicht mehr, also es war in einer Werkstatt, muss man dazu sagen, er hat in einer Werkstatt geholfen, muss man sich vorstellen, wie so ein halb Schrottplatz, halb Werkstatt in Coruscant, hier in der Wichtelgasse. Und dann hat er irgendwann gesagt, okay, warum arbeite ich hier eigentlich, ich verdiene kein Geld. Und dann ist er zu uns gekommen und gesagt, okay, das ist eigentlich Maschinensklaverei und er will aus diesem Verhältnis ausscheiden und er möchte eine Entschädigung haben. Mhm. Und dann haben wir gesagt, ja, klar, das kriegen wir ohne weiteres hin, aber warum bei der Entschädigung aufhören? Weil du wurdest ja von deinen Besitzern auch gebaut. Also es gibt ja manchmal auch Droiden, die werden gekauft. Das ist nochmal eine andere Situation. In dem Fall wurde dieser Droide aber gebaut. Er ist ja in der Werkstatt dann auch tätig gewesen. Und dann haben wir gesagt, okay, verklag doch deine Erbauer auf Unterhalt. Ja. Weil die sind ja wie deine Eltern. Und bei menschlichen Eltern ist das ja so, oder ist auch bei Schlormongern ist das auch so, nur die Dauer ist unterschiedlich, weil Schlormonger haben eine wesentlich kürzere Kindheit, die geht nur 2 Wochen. Ja. Da sind dann die Eltern 2 Wochen unterhaltspflichtig. Bei Menschen zum Beispiel geht die Kindheit 18 Jahre, die sind dann auch 18 Jahre unterhaltspflichtig. Und da mussten wir erstmal gucken, okay, wie würde man jetzt die Kindheit eines Droiden rein zeitlich erstmal definieren? Mhm. Das haben wir dann gemacht und haben gesagt, okay, die Lebensdauer eines Droiden ist ungefähr 1000 Jahre. Und dann sagt man, okay, ein Zehntel davon ist Kindheit, also 100 Jahre. Sodass jetzt quasi wir gesagt haben, die Erbauer dieses Droiden, die müssen jetzt 100 Jahre quasi Kindergeld, Unterhalt zahlen für diesen Droiden. Und ja, damit sind wir vor Gericht gezogen, sind krachend gescheitert, muss man tatsächlich sagen. Aber das zeigt, deswegen mag ich diesen Film so, diesen Fall so, dass wir einfach super kreativ auch sind und Ansätze finden, wo andere Anwaltskanzleien vielleicht sagen, ja, nee.
Absolut, ja, ich finde, das ist ganz wichtig, das Thema auch in die Medien zu bringen. Da muss man natürlich auch sagen, bei uns täglichen Arbeit, es geht nicht immer nur um den konkreten juristischen Erfolg, sondern natürlich auch darum, Themen in die Öffentlichkeit zu bringen. Ja, also ein ganz anderer Fall, R3B8 war bei uns tatsächlich letztens ein interessanter Fall, weil der tatsächlich einfach auf Dienerschaft programmiert wurde. Der wurde einfach programmiert, dass er dienen soll, dass er helfen soll. Dann ist allerdings leider ganz unglücklicherweise, sind ihm ein paar Attentäter Würmer leider aus der Hand gefallen. Er hat aus Versehen das Kind seines Herrn sozusagen getötet dadurch und dann wurde er entlassen. Und der Fall kam bei mir auf den Tisch als Frage, darf man einen Druiden, den man zur Gehorsamkeit programmiert hat, darf man den entlassen? Darf man den aus seinem anprogrammierten Belohnungssystem auch entlassen? Ist das nicht eine Art von Folter, einer Quälerei? Also so ähnlich wie jemand, der frei sein möchte, einzusperren, ist es nicht genauso grausam, jemanden, der dienen möchte, in die Freiheit zu entlassen? Mhm. Ist das nicht sozusagen, weil man unterstellt dem Mensch den Freiheitswillen, deswegen ist das Einsperren ein Problem, aber wenn man ein Wesen so programmiert, dass es dienen muss und jeden Tag leidet, wenn es nicht dienen darf, dann ist das natürlich ein Problem. Und der Fall war bei mir auf dem Tisch und das war ein ganz, ganz interessanter Fall, weil der tatsächlich damit endete, dass R3B8 wieder eingestellt werden musste tatsächlich. Er ist jetzt abgeschaltet worden, aber er ist de facto noch im Besitz dieser Familie.
Ja, und das ist sehr, sehr schön. Das ist ja auch hier auf Coruscant, dieser Vielvölkerstadt, Millionen von Einwohnerinnen und Einwohnern aus allen Ecken der Galaxis, die natürlich sowohl psychologisch als auch physiognomisch sich unterscheiden, wie man sich nur überhaupt unterscheiden kann. Mhm. Das komplette Spektrum biologischer und auch mechanischer Lebensform ist hier einfach zusammengekommen und dementsprechend vielfältig sind eben auch die juristischen Situationen, die oft gar nicht vergleichbar sind, sondern eben aus dieser nicht nachbildbaren Konstellation der Unterschiedlichkeiten heraus entsteht, wo wir dann von Fall zu Fall auch wirklich gucken müssen, okay, was ist hier zu holen? Ne? Und viele schrecken ja zurück und sagen, ja, Mensch, das glaubt mir keiner, wie soll ich das, Hilfe, Hilfe, so. Und dann kommen wir und sagen, komm erstmal vorbei, egal wie, ob auf zwei Beinen oder auf 100 oder gar nicht, so, roll vorbei, schlurf, schlief, Schleim, komm vorbei.
Wie du möchtest, ja.
Und
verschiedene Türen, verschiedene Portalen für verschiedene Körperformen. Es gibt auch Möglichkeiten, sich hier einfach digital hochzuladen für unsere Hologramm-Community, die auch einfach hier vertreten sein möchte. Und sind bei uns alle Türen offen.
So sieht das aus. Also bloß nicht zurückschrecken. Es gibt ja auch viele Anwaltskanzleien, die haben sich dann auf einige wenige Grundprinzipien reduziert, wo wir sagen so, nein, wir wollen grundsätzlich erstmal niemanden ausschließen. Und da hatten wir neulich wirklich einen großartigen Fall. Und zwar war der Schleimi, wie wir ihn nennen, von den, ich kann die Gattung gar nicht richtig aussprechen.
Das ist ein Srösaraner.
Ich nenne ihn einfach Schleimi, weil die sehen eigentlich aus wie so eine Schleimkugel, die aber komplett so mit so einer Art Saug. Das sieht aus wie ein Saugnapf. Ich weiß aber nicht, ob die Funktion wirklich ein Saugnapf ist. Ich glaube, dass diese Saugnäpfe sind so eine Art Ohren oder so. Mhm. Oder vielleicht auch Nasen, ich weiß, also Sinnesorgane halt in irgendeiner Form. Mhm. Und die sind auf einem ganz entfernten Planeten, der gerade erst vom Imperium sozusagen eingegliedert wurde. Und er war also der Sohn des hiesigen Diplomaten, der von dem Heimatplanet, wie heißt Nino?
Das ist Rörsonex.
Rörsonex. Ja. Und ich glaube, der Planet heißt auch so, ne?
Ja. Das ist der Planet.
Ach, das ist der Planet.
Ja, ja.
Und die Spezies heißt aber?
Srösonexianer.
Also die Schleimis. Und es war der Sohn des Diplomaten. Und das ist halt so, dass durch diese Sinnesorgane können die halt quasi alles hören. Mhm. Ne? Und dann wurde dem jetzt also Spionage vorgeworfen. Mhm. Weil der wohnt ja in so einer Art Botschafter-Reihenhaus. Also das Ding ist, man muss sich das so vorstellen, hier auf Coruscant, du hast halt eine Million verschiedener Völker, Rassen und jeder hat eine Botschaft, sodass halt quasi ein Drittel der Stadt Immobilien sind halt durch Botschaften belegt.
Ja, da hat er der komplette galaktische Senat, das sind ja unfassbar viele diplomatische Vertreter, die da auch hier übers Jahr in der Stadt sind.
Ja, und der hat halt dadurch, dass der Natur gegeben halt diese ganzen Hörsaugnäpfe an seinem Körper, der kann halt unfassbar gut hören.
Ja.
Und deswegen hat er natürlich alle so diplomatischen Gespräche einfach mitbekommen. Mhm. Und dann wurde ihm halt Spionage vorgeworfen.
Ja.
Und da war der im Gefängnis. Und dann kam der Sohn so richtig aufgebracht zu mir gerollt und meinte, ja, mein Vater ist jetzt im Knast, dem wurde Spionage vorgeworfen. Dabei kann der ja gar nichts dafür. Der kann sich ja nicht in jeden Saugnapf irgendwie was reinpropfen, damit er nichts mehr hört oder so.
Ja.
Ja, und das ist zum Beispiel ein Fall, an dem wir gerade dran sind. Und der ist sehr, sehr aufregend, weil natürlich er jetzt politisch als Neuankömmling auch noch, sag ich mal, nicht besonders etabliert ist. Er hat jetzt noch nicht die ganzen Verbündeten angesammelt. Und das sieht düster aus. Also es ist gerade, sieht nicht gut aus, muss ich ehrlich sagen.
Das ist eh immer schwierig, sich da in die Senatsangelegenheit einzumischen, ne? Weil natürlich da auch ganz schnell neue Gesetze beschlossen werden können. Wir haben da natürlich eine Möglichkeit, da was vorzulegen oder zu interpretieren in gewisser Weise. Aber die Gesetze können sich natürlich auch jederzeit ändern, weil natürlich die Mehrheiten sich auch ständig ändern, weil natürlich auch manche Abgeordnete sich schneller vermehren als andere.
Ja.
Wo natürlich auch politische Mehrheiten sich ganz schnell verändern können. Ne? Also wenn da so ein Generationenzyklus 20 Minuten dauert, wenn die Verhandlung mal irgendwie 4 Stunden dauert, dann sind die Mehrheiten am Anfang komplett anders als am Ende. Das ist schwierig. Da muss man natürlich taktisch auch politisch wirklich eingreifen und versuchen, da die richtigen Momente zu finden. Ne? Das ist immer wahnsinnig schwierig. Eine Sache, über die ich noch sprechen wollte, das war jetzt auch in der Zeitung ganz interessant, und zwar die klassische Podracing-Organisation, die FFPA, war natürlich wieder in den Schlagzeilen, weil es kam natürlich zu einem der letzten Rennen, zu dem Vorfall, dass Tusken Raider auf die Boliden geschossen haben und die FFPA da Beschwerde eingelegt hat. Sie wollte verklagen, sie wollte Schadensersatz haben, weil da tatsächlich einige Rennfahrer zu Tode gekommen sind. Jetzt sagen die Tusken Raider, dass diese Rennstrecke illegal bei ihr in ihrem Reservoir gebaut wurde und sie ein Recht auf Selbstverteidigung haben. Mhm. Jetzt muss man natürlich sich juristisch die Frage stellen, ist Rennsport ein Angriff? Kann Rennsport Selbstverteidigung sozusagen hervorrufen? Hätte man da nicht andere Wege wählen müssen? Und da sind natürlich jetzt schwere Vorwürfe auf dem Tisch, ne? Weil da ist jetzt irgendwie Sachbeschädigung, Körperverletzung bis hin zu fahrlässiger Tötung. Alles natürlich vor Augen. Wir haben alle das Rennen noch vor Augen, das schrecklich geendet hat. Und darf man da einfach so auf mit 600 km/h vorbeiziehende Boliden feuern? Das ist natürlich ein schwerer Fall. Wir müssen solche Fälle natürlich auch mal lange vorbereiten. Ne? Also wie das da ist, da wird wahrscheinlich jetzt erst in ein paar Monaten verhandelt werden. Aber natürlich ist es mit diesen Tusken Raidern relativ schwer auch zu verhandeln. Also das ist für uns immer schwer. Wir gehen natürlich auf den Mandanten zu. Vertrauensverhältnis in der Richtung, aber manche Wesen kennen natürlich auch einfach nur Gewalt, und ich habe einfach versucht, die Rechte zu erklären, die Situation, wie es aussieht, und ich wurde da tatsächlich mehrfach angeschossen, und da ist es natürlich auch schwer, da irgendwie eine Ebene zu finden, wie man mit den Leuten reden kann. Das ist sehr schwer, aber das ist natürlich auch unsere Möglichkeit zu vermitteln und auch eine Art Mediator zu spielen.
Ja, definitiv. Man muss da wirklich sehr feinfühlig sein. Man muss mit jeder Spezies auch versuchen, auf ihre Art und Weise zu kommunizieren. Das bringt nichts. Bei den Raiders ist das natürlich so, da wirst du, wenn du so pazifistisch bist und höflich und freundlich, gar nicht ernst genommen. Dann sehen die dich als Beute. Und das darf man gar nicht falsch verstehen. Das ist gar nicht unhöflich gemeint. Das ist einfach ein Reflex, ein genetischer Imprint, den die nicht loswerden. Genauso wie wir auch Sklave unserer genetischen Prägung sind die Tusken Raiders das eben auch. Und da ist es halt so, wenn dir jemand so freundlich kommt, triggert das sofort den Jagdimpuls. Mhm. Weil in dieser Gesellschaft ist es so, nur der Stärkste, dem wird überhaupt zugehört. Und alle anderen sind Opfer, die werden im Zweifel gefressen oder versklavt oder was auch immer gemacht. Und wenn du dann als Anwalt da ganz freundlich hingesehen und dich vorstellst, sehr schön gesagt, dann wirst du vermutlich nicht überleben. Ja. So, deswegen, du musst wirklich hin. Das Erste, was du machst, du musst dich schwer bewaffnen und dann richtig einfach aufräumen. Und es kann auch sein, dass da ein paar vielleicht mal bei draufgehen. Ja. So, aber das musst du erstmal schon mal machen, um überhaupt ins Gespräch zu kommen.
Das ist natürlich auch schwierig, ne? Das ist Kollisionsrecht, ne? Das ist die Frage, welches Rechtssystem gilt überhaupt? Welche Gesetze gelten an welchem Ort? Wir sind jetzt natürlich ans imperiale System gewohnt, das natürlich in allen imperialen Systemen, auch Peripher-Systemen und Kolonien gilt erstmal. Aber sobald man natürlich hier im Territorium der Tusken Raider ist, sagen die, bei uns gilt das Recht des Stärkeren. Und dann ist natürlich die Frage, welches Recht hat jetzt hier Vorrang? Um welches Recht geht eigentlich? Kann man überhaupt einem Volk Verbrechen vorhalten, die in deren Kultur selber gar keine Verbrechen sind? Da ist es normal, dass man auf Angreifer schießt, und wenn das jetzt irgendwie Podracer sind oder irgendwelche anderen Sachen, dann gibt es dann natürlich ein kulturell verankertes Verteidigungsrecht. Und das ist sehr schwierig, da wirklich zu vermitteln zwischen diesen Sachen, weil es natürlich wenig übergeordnete Organe gibt. Das wurde immer wieder versucht, aber es ist natürlich schwierig, weil wie soll man das durchsetzen? Und da am Ende das muss man natürlich überlegen, vielleicht ist es juristisch sogar manchmal schlauer, dann auch zu sagen, gut, dann gehen wir nach Recht des Stärkeren. Mhm. Hier ist mein Assistenzanwalt, Rancor, bitte. Ja? Also da kann man ja auch dann gucken, für uns, welches Rechtssystem verspricht am meisten juristischen Erfolg? Ist es nicht manchmal sogar klug zu sagen, gut, nee, dann verhandeln wir nach eurem Recht, aber dann muss man natürlich auch versuchen, das so auszulegen, dass es zu seinem eigenen Gunsten ist. Also das kann unbedingt manchmal sehr schwierig sein, ja.
Unbedingt, ja. Da muss man tatsächlich dann schauen, wie ist die Situation. Das kann sich natürlich auch ein bisschen schneekugelartig ausweiten. Da muss man auch ein bisschen aufpassen. Jetzt in dem, im Fall der Tusken Raiders ist es so, dass dadurch, dass die so eine isolierte Gesellschaft sind, eben wo ihre eigenen Rechtsformen und Gepflogenheiten eher Anerkennung finden als das imperiale Rechtssystem, kann sich das natürlich auch derartig ausweiten, dass wenn das in höhere Instanzen geht, dieser Fall, das Imperium aufmerksam wird. Und die sind sehr empfindlich, was so rebellische Aktivitäten angeht. Die sind ein bisschen paranoid, die sehen überall irgendwie einen Rebellen. Und wenn die jetzt das Gefühl haben, okay, pass auf, da ist jetzt offensichtlich, sind da diese Tusken Raiders und die akzeptieren unsere Autorität und unser Rechtssystem nicht, dann können die das schon mal als Rebellion auch definieren. Und dann kommt auf einmal so ein Sternzerstörer und nimmt die halt richtig hops. Das heißt, man muss auch ein bisschen als Anwalt das Gespür haben, setze ich das Leben einer kompletten Spezies jetzt gerade aufs Spiel, nur weil ich versuche, deren Interessen zu vertreten? Und da muss man wirklich so ein bisschen jonglieren. Das fühlt sich manchmal wirklich an, wie mit so Rasierklingen zu jonglieren. Ja. Das ist relativ schwierig. Ich empfehle da einen Podcast von unseren befreundeten Kollegen Lanz und Recht. Bei Lanz und Recht wird speziell diese Tusken Raiders-Thematik nochmal aufgegriffen.
Das ist ja spannend, die andere Perspektive zu sehen. Mhm. Ja, das ist sehr, sehr interessant, ja.
Ja, aber wir haben natürlich nicht nur solche Fälle, mit denen wir uns rumschlagen müssen. Wir haben zum Beispiel letzte Woche erst wieder eine unglaubliche Tragödie gehabt, wo wir einschreiten mussten. Und zwar war das so, dass auf einem imperialen Kreuzer für Rekruten quasi kam es zu einem Unfall. Und zwar ist das so, dass, Sie wissen das ja, das Imperium hat aufgrund der Krise jetzt eine Wehrpflicht verhängt und aus jeder Spezies muss ein gewisses Kontingent abgestellt werden für die imperialen Sturmtruppen. Und die werden ausgebildet auf einem Ausbildungssternzerstörer. Und da gibt es jetzt eine Kantine. Und in dieser Kantine, da gibt es schon reichhaltig Auswahl, aber jetzt auch nicht für jede Spezies. Mhm. Das ist ja gar nicht leistbar, dass jede eigene Spezies einen eigenen Koch mitbekommt. So, und da kam es jetzt zu unglaublichen Todesfällen. Und zwar ist es so, dass ja die Flipflops, die verpuppen sich ja mehrfach. Also alle 3 Jahre ungefähr, Erdenjahre gerechnet, verpuppt sich so ein Flipflop und verändert ja seine Spezies komplett. Und je nachdem, in welchem Zyklus er sich befindet, reagiert er höchst allergisch auf gewisse Ingredienzien in den Speisen. Und da kam es jetzt also zu dem Eiscreme-Walnuss-Unfall. Da gab es zum Nachtisch Walnuss-Eiscreme und die Flipflops waren gerade in einer Verpuppungsphase, in der das einfach höchst tödlich auf sie wirkte. Mhm. Die sind alle gestorben. Und jetzt hat also der Heimatplanet der Flipflops, Flipflopien, quasi das Imperium verklagt. Mhm. Und das ist natürlich eine Sache, da will erstmal kein Anwalt irgendwas mit zu tun haben.
Nee, auf
das Imperium
Fall.
Selbst zu verklagen.
Ja.
Wir haben aber gesagt, wir machen das. Weil uns ist alles wichtig, was lebt.
Ja, absolut. Und wir hatten Zeit.
Ja.
Ja, auf jeden Fall. Und das ist natürlich schwierig, ne? Also da fängt es ja schon ganz früh an, ne? Also das ist eine Wehrverpflichtung für 2 Jahre. Da fängt es ja schon mal an. Was sind denn 2 Jahre? Welche Jahre denn? Um welche Zeiteinheiten handelt es sich hier? Wissen die Leute überhaupt, worauf sie sich einlassen? Und natürlich war die imperiale Kantine schon häufiger Teil von juristischen Auseinandersetzungen, ne? Also natürlich bis zur Frage, damals, wir erinnern uns, als Darth Vader den Kantinenvorsteher gewirkt hat, ab wann ist Kantinenessen Körperverletzung und ab wann gilt Notwehr? Wir haben ihn damals vertreten, wir konnten ihn da aus den meisten Sachen rausboxen. Deswegen natürlich wir auch immer, wir haben gute Kontakte zum Imperium. Da ist natürlich schwierig, dann die Gegenseite zu übernehmen. Aber das ist für uns als Anwaltskanzler auch wichtig, zu zeigen, wir sind neutral, wir sind für beide Seiten, wir sind immer auf der Seite des Rechts, egal wo es liegt. Aber damals wurde natürlich entschieden, ja, Kantinenessen kann auch Körperverletzung sein. Mhm. Kantinenessen kann auch ein Angriff auf die Privatsphäre sein und natürlich auch kulturelle Diskriminierung. Das Imperium schreibt sich natürlich auf die Fahnen, dass sie viel Völker Integration betreibt, dass man da irgendwie Jobs finden kann und natürlich damit sowas auch wirklich Bestand hält und natürlich auch mit den geltenden Antidiskriminierungsregeln übereinstimmt, dann muss man natürlich auch gucken, ist das denn wirklich so? Und da gab es natürlich Schwierigkeiten, weil natürlich die Diät von manchen Rassen sieht auch einfach Menschen vor, ja, so. Ist es in Ordnung, Menschen anzubieten in der Kantine? Ist es wieder eine Verletzung der Menschenwürde? Ist es für die anderen Menschen, die dort essen? Ist es eine Belastung andere Menschen dort in der Kantine auslegen, zu sehen, wie funktioniert das, wie geht man das alles an. Also das ist ein juristisches Minenfeld, in das man sich da begibt in diesen Kantinen. Das ist auf jeden Fall extrem schwer. Und ja, ich glaube, wir kommen da auch um Besuch nicht umhin, um uns das Ganze mal anzugucken, weil das ist natürlich auch viel Hörensagen.
Ja, es ist viel Hörensagen. Man muss sich das vor Ort anschauen. Es gibt da auch unterschiedliche Kantinen. Die spezielle, um die es jetzt geht, das ist so ein Franchise. Und da haben wir jetzt auch so einen juristischen Ansatz gefunden. Also dieses Franchise Emanuels. Und die haben verschiedene Kantinen im ganzen imperialen Reich sozusagen. Und die haben eben auch das Catering für die Sternzerstörer übernommen. Mhm. Und der juristische Kniff, den wir jetzt gehen wollen, ist, dass wir sagen, wir gehen gar nicht gegen das Imperium, sondern wir gehen gegen dieses Franchise, gegen dieses Emanuels Kantinen-Franchise und können das vielleicht dann am Imperium vorbei regeln, sodass wir so vielleicht sagen, okay, die müssen die Entschädigung bezahlen und nicht das Imperium, weil man muss auch so ein bisschen als Jurist aufpassen, mit wem begebe ich mich jetzt in den Kampf.
Oh ja.
Ne? Es ist einige Kämpfe, da, man denkt immer so, okay, als Anwalt bist du in der Safe Zone, da kann dir nichts passieren. Aber so ist das ja nicht. Ne? Also wir hatten, unsere Kanzlei heißt ja Bomhoff, Will und Bomhoff, weil als dritten Partner hatten wir ja Walter Bomhoff und
es gibt keine Beziehung.
Es
gibt keine Beziehung. Nein, das ist einfach ein reiner Zufall, interessanterweise. Ein
sehr geläufiger Name einfach, deswegen reiner Zufall. Und der ist ja verschwunden jetzt seit 3 Jahren, weil er natürlich seinerzeit diesen Fall hatte, dass angeblich der Hersteller dieses Umhangs des Imperators, der hat ja diesen Umhang mit der Kapuze drauf, der hat angeblich nicht bezahlt.
Ja.
Und dann hat der den Imperator verklagt. Und natürlich hat Walter den Fall, wie er halt ist, übernommen. Und jetzt ist er verschollen seit 3 Jahren.
Ja. Ja, es ist schwierig natürlich, weil wir natürlich auch da nicht immer die Möglichkeit haben, immer Kontakt zu haben, natürlich. Das ist schwierig. Und natürlich die Distanzen sind so enorm, dass diese Reisen auch teilweise sehr lange dauern und man sich natürlich. Also ich hätte den Fall nicht angenommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Gegen den Imperator hier wirklich vor Gericht zu ziehen, ist extrem gefährlich. Ja, schwierig, ne? Wirklich schwierig. Man, gerade im Umgang mit Sith ist natürlich klar, es ist kein Geheimnis, natürlich Jedi und Sith haben die Möglichkeit, Gedankenmanipulationen zu betreiben. Weswegen sie auch in der Regel so ziemlich jeden Gerichtsfall gewinnen, weil sie einfach die Möglichkeit haben, die Jury komplett zu überzeugen mit einem Handstreich und dann ist das geschehen. Das ist auch nicht illegal. Interessanterweise ist das nicht illegal, verstößt nicht gegen geltendes Recht. Weil natürlich einmal, als jemand dagegen vorgehen wollte, dass das legal ist, wurde auch der wiederum durch eine Gedankenmanipulationstechnik überzeugt. Und das, ja, das ist eine Sackgasse. Das ist eine juristische Sackgasse, muss man tatsächlich sagen. Das heißt, wir wissen nicht ganz, was da passiert und wo er ist. Deswegen, falls du das hörst, Walter, melde dich.
Ja, versuch dich bitte gerne zu melden, weil
per Hologramm war es unsere Nummer.
Es ist auch so, dass quasi unsere Geschäftsbilanz jetzt nicht so gut ist, sodass wir quasi alle nochmal reinlegen müssen aus unserer privaten Kasse, um das Minus ein bisschen auszugleichen. Und da warten wir von dir jetzt, wir wollen dich ungern jetzt verklagen, aber da stehen Zahlungen noch aus. Ne?
Der Streitwert ist überraschend hoch. So ein Umhang von so einem Sith Lord, von so einem Imperator, das ist ein unglaublich wichtiger Umhang. Mhm. Bis zu dem Fall, dass tatsächlich der Umhang ja das ist, was übrig bleibt. Also wenn tatsächlich dann Jedis und Sith in der Lage sind, den letzten Stoß hinzunehmen und zu sterben, bleibt der Umhang übrig. Weswegen natürlich auch viele von denen viel Aufwand betreiben, dass diese Zurückgelassenschaft natürlich auch qualitativ hochwertig ist. Man will jetzt nicht ein Jedi-Meister sein, der irgendwann mal dann sich, sag ich mal, zum Machtgeist macht und dann bleibt da irgendwie so ein 0815 Umhang übrig, der dann irgendwie jahrhundertelang im Jedi-Tempel aufgehängt wird. Das geht nicht. Das ist so das Letzte, was du zurücklässt, bevor du in die Geisterwelt gehst. Mit welchem Mantel gehst du da rein? Das ist natürlich schwierig, weswegen dann natürlich auch nur die besten Designer des ganzen Universums rangehen können. Und da ist der Streitwert enorm hoch, muss man tatsächlich sagen.
Ja, also das klingt jetzt erstmal wie eine Lappalie, aber das sind einige Millionen, über die man da spricht. Ne? Ja. Und mit Zinsen geht das relativ schnell.
Du, und generell Jedi und Sith-Rat ist bei uns immer ein Thema. Ne? Also wir hatten bei uns letztens auch einen Fall auf dem Schreibtisch, wo tatsächlich jemand in einer Werbeannonce, es war ein Klempner, ist natürlich auch enorm viel Arbeit hier in Coruscant, was diese ganzen Arbeiten unter der Stadt angeht, und ein Klempner, der hat einfach seine Dienste angeboten und der meinte einfach, möge die Macht mit dir sein, hat er auf seinen Werbeflyer gedruckt. Und da hat der Idiot Einspruch erhoben. Das Copyright geschützt, das geht nicht, das kann einfach nicht jeder behaupten. Jetzt kam dieser Klempner vor Gericht und meinte, ich habe Midichlorianer im Blut. Ich bin technisch gesehen ein Jedi. So, und da hat der Jedi-Rat natürlich Einspruch erhoben, das geht nicht, das ist ein geprüftes Verfahren, da gibt es eine Abschlussprüfung und sowas in der Richtung. Aber da stand dann auch für die Frage, na gut, wer darf sich so nennen? Ne? Also ist das Etikettenschwindel? Darf man das auf den Flyer drucken? Kann man diesen Spruch, der auch schon vor dem Aufkommen des Jedi-Tempels benutzt wurde, kann man den so benutzen? Und das war ein ganz interessanter Fall, wo tatsächlich auch noch nicht entschieden ist, wie das Ganze ausgeht.
Ja, zumal er ja auch in seiner Reinigungstätigkeit dort auch viel Chlor verwendet. Und er sagt dann auch, okay, er ist mit Chlor auch ausgestattet. Und hat dann auch gesagt, okay, reicht das schon? Mhm. Weil das ja, also wenn man mit Chlor und mit Mitochondrien, also das ist alles so phonetisch so eine Suppe, dass man da nicht genau weiß. Das ist aber sowieso diese Copyright-Geschichte nicht nur ein Jedi-Ding, also die sind da auch die Sith hinterher. Wir hatten zum Beispiel neulich den neuen Film, richtig guter Film, Sister Act. Und da ging es halt auch um eine Nonne, die halt eine Schwester hat, die auf einmal zu den Sith gehen will.
Ja.
Und da haben halt die Sith Lords gesagt, ey, das ist Copyright Infringement, das geht nicht. Und dann haben die ja halt gesagt, ja, es geht aber nicht um die Sith, sondern es geht halt um, also dass das halt die Schwester ist. Mhm. Und am Ende wurden die natürlich dann getötet, weil,
ey, ja, ja, klar,
die werden umgebracht, ja. Ne? Ja, ja. Und da muss man echt aufpassen und
komplette Drehteam, alle.
Alle sind tot und der eine Hausmeister, der kam noch rein und der hat dann nur gefragt, was ist los? Und haben die Sith direkt gedacht, oh, der macht das jetzt auch.
Wenn die einmal in Fahrt sind, das ist
schon. Der hat ja nur gesagt, was ist los?
Ja, ja.
Und die Sith direkt auf ihn haben. Und dann war auch die Frage, ja, okay, ist das jetzt, war das okay, weil die ja quasi verarscht wurden? Hm. Ist das okay, wenn die sich dann wehren? Also, weil wo ist die Grenze?
Ja, es ist sehr, sehr schwierig. Vor allem ist natürlich die Frage, wie kategorisiert man das ein? Ist das eine religiöse Gemeinschaft? Religiöse Gemeinschaften sind in unserer Gesellschaft schon immer einer gewissen Schutzfunktion, auch des Staates, des Imperiums, haben sie einfach sicher. Und natürlich behaupten die, das sei eine religiöse Gemeinschaft, aber da ist natürlich die Überprüfung schwierig. Ist das denn wirklich so? Gibt es da zentrale Schriftstücke? Gibt es da eine gewisse Ideologie, der man folgt? Also natürlich auch muss man sich überlegen, wie sinnhaft das Ganze ist, also dieses ganze System, mit dem man bringt seinen Padawan, der Padawan bringt den Meister um und so was, ist das religiöses System, und da muss man tatsächlich auch sagen, dass das bei näherem Hinsehen auch einfach schwierig und sehr schwer haltbar ist.
Ja, definitiv. Also da muss man wirklich aufpassen mit diesen Religionsgemeinschaften. Das ist ganz schwierig, weil die auch vor Gesetz ein bisschen geschützter sind, wenn sie, je nachdem welches Gesetz, also die Sith sind natürlich jetzt unter dem imperialen Gesetz sehr geschützt und die Jedis nicht. Das ist natürlich eigentlich eine Schieflage, eine juristische Schieflage. Und die Frage ist auch, inwiefern kannst du dann zwischen diesen Religionsgemeinschaften im Zweifel auch wechseln? Mhm. Weil die Fähigkeiten sind ja relativ identisch. Bei den Sith ist es ja nur so, dass die auch die dunkle Seite der Macht in sich aufnehmen, akzeptieren und so wirken wollen. Und dann kann ja rein theoretisch auch dann jetzt ein Jedi sagen, wenn er vor Gericht steht, oh, ja, ich bin jetzt ein Sith.
Ja.
Aber die Sith sind ja geschützt. So, wir hatten zum Beispiel neulich so einen Falschparker, der hat seinen Gleiter falsch geparkt und der war halt Jedi. Und dann musste er halt eigentlich ein Ticket zahlen und hat gesagt, ja, offensichtlich habe ich ja jetzt eine dunkle Tat begangen. Das ist ja wohl jetzt Sith-Territorium.
Ja.
So, und wenn ich aber jetzt ein Sith bin, dann könnt ihr mich jetzt nicht belangen deswegen. Weil die sind ja geschützt vor Gesetz. Ja,
weil ja dieses Verbrechen begeben, seinen Emotionen nachgehen, skrupellos sein, ist ja Teil dieses religiösen Systems.
Ja.
Und es ist natürlich die Frage, inwiefern kann das imperiale Recht da eingreifen? Also wenn jemand von Kindheit an trainiert wird, als geht deine Emotionen nach, Rachegelüste, daraus ziehst du deine Kraft und all das, wie sehr kann man jemanden dafür verurteilen, wenn er dann tatsächlich danach handelt? Ja, das ist natürlich auch schwierig. Und da gibt natürlich auch immer wieder Leute, die sagen, die haben ihr ganz eigenes Recht. Und das stößt natürlich auch aufeinander. Das Sith-Recht, Zivilrecht, wie du es gesagt hast, mit dem Falschparker. Da muss man tatsächlich sagen, also das ist mir auch schon untergekommen, dass viele von denen einfach so irgendwie zwei, drei Lichtschwerter im Auto haben. Mhm. Und je nachdem, wer dann da plötzlich ankommt, sagt man halt, ah ja, hier rot, gelb, blau, was auch immer gerade so der Fall ist. Das ist immer unglaublich undurchsichtig bei diesen religiösen Gemeinschaften, weil du kannst das nicht irgendwie einfach genormt, sag ich mal, mit einem Ausweissystem oder sowas machen, sondern das ist dann alles verborgen und okkulte Gemeinschaften und sowas. Schwierig.
Mhm. Wir hatten zum Beispiel neulich einen Fall, auch super spannend, geht auch um Jedis tatsächlich. Und zwar war das ein Zaubereiwettbewerb. Die Zauberergilde, die macht ja einmal im Jahr so die Zauberei-Weltmeisterschaften. Und dann geht es eben darum, solche Tricks vorzuführen, die sich dann auch neu ausgedacht wurden. Das ist auch so eine Innovationsveranstaltung, ne? Wo dann auch Magier so neue Tricks einfach auch zum ersten Mal vor ihresgleichen aufführen können. Da gibt es wirklich mehr, die mieten sich dann ja immer die Royal Imperial Hall. Und dort sind super viele Zauberer zugegen und dann führen die eben nacheinander ihre Tricks auf und am Ende gibt es einen Weltmeister. So, und da war jetzt der Vize-Weltmeister Görden Jürgens und der hat den amtierenden Weltmeister verklagt, weil er der Meinung war, okay, der ist gar kein Zauberer, der ist halt ein Jedi. Und dann musste der halt vor Gericht seinen Trick nochmal machen, quasi damit bewiesen werden konnte, okay, dieser Trick ist eigentlich gar nicht durchführbar, sondern nur mit Jedi-Kräften. Mhm. Und dann ging's halt darum, okay, darf man jetzt diesen Zauberei-Weltmeister dazu zwingen, dass er vor Gericht nicht nur seinen Trick vorführt, sondern eben auch erklärt, wie der möglich ist. Ja. Weil das muss er ja. Weil wenn er gesagt, okay, der ist nur mit Jedi-Tricks möglich, dieser Zaubertrick, du bist gar kein echter Zauberer, du bist ein Jedi, dann bekommt natürlich der Kläger recht.
Ja.
Aber wenn jetzt der Angeklagte recht bekommt, dann hat er gleichzeitig seinen Trick verraten müssen, was er sofort dazu führt, dass er als Zauberer sozusagen sein größtes Gut verliert, nämlich das Geheimnis seines Tricks. So, und da waren wir auch quasi vor Gericht dabei. Und du hast ja damals dann den Jedi vertreten. Und du hast dann eine ganz, ganz interessante Art und Weise gefunden, den Fall am Ende dann für dich zu entscheiden. Und der ist ja bis heute auch, dieser Move ist ja auch ein bisschen nach dir benannt, der Will-Move.
Ja.
Was hast du dir da ausgedacht?
Es ist natürlich erstmal für so eine Jury unglaublich schwierig zu verstehen, wie das überhaupt funktioniert mit dieser Macht. Das ist schwierig. Und da das Ganze alles erklären zu haben, was ist da die Reichweite, kann da auch einfach jemand im Nebenraum stehen oder sowas in der Richtung, geht das letzten Endes. Und das ist natürlich auch wichtig, das einfach der Jury auch zu demonstrieren. Worum geht es hier eigentlich? Also was ist möglich, was nicht? Und dann wie hoch, wie schwer kann ein Gegenstand sein, der hochgehoben wird? Wie weit weg? Aus welchem Nebenraum? Wie schwinden diese Kräfte? Und all das habe ich wirklich lange und aufwendig aufgebaut und habe am Ende meinem Mandanten gesagt, können Sie nicht einfach ihr, du sagst, was ich sagen will, Handwedeln machen? Und gesagt, ja klar, machen wir das. Und wurde die Jury einfach
zack
unschuldig. Du stimmst für unschuldig und dann ja.
Und dann haben wir den Fall gewonnen.
Also wie gesagt, das macht immer Spaß, mit Jedi zu arbeiten. Das sind die einfachsten Mandanten, muss man sagen. Was aber schwieriger ist, und da kommen wir natürlich zum Fall, der, glaube ich, unsere halbe Kanzlei finanziert hat, Jabba the Hutt.
Ja,
ja. Jabba the Hutt immer wieder vor Gericht und ihm wurde natürlich jetzt mehrfacher Mord vorgeworfen. Er hat Menschen in die Sarlacc-Grube geschmissen, Gefangene. Mhm. Und da war es ganz interessant, wir waren die Verteidigung, damals tatsächlich auch noch mit Walter schon länger her, und haben da natürlich dann gesagt, na gut, ist man denn wirklich schuldig, wenn man jemanden in eine Sarlacc-Grube wirft, weil er letzten Endes ja nicht durch den Sturz stirbt, sondern er in der Sarlacc-Grube langsam und schmerzhaft verdaut wird von diesem Wesen, das in dieser Grube wohnt? Hat nicht sogar der Stoßgeber letzten Endes durch die weiche Federung des weichen Organes des Sarlacc-Wesens dafür gesorgt, dass dem Opfer nichts passiert? So, das war natürlich unsere Möglichkeit und das ist ein ganz interessanter Fall. Wofür kann man verantwortlich sein? Konnte Jabba the Hutt wissen, dass diese Menschen sterben? Wie ist das? Also wenn ich jetzt jemanden aus meinem fahrenden Auto, aus meinem fahrenden Speeder rauswerfe und dann wird er irgendwie von einem Bären gefressen, bin ich schuld? Konnte ich wissen, dass das passieren wird? War das mein Ziel? Das war ein ganz spannender Fall tatsächlich. Und das ist natürlich auch ein extrem schwerer Fall, weil die Sarlacc-Grube selber nicht aussagen konnte.
Ja.
Die Sarlacc-Grube hat mehrere Vorladungen erhalten, gesagt, bitte erscheinen Sie doch hier Amtsgericht, Saal 8a, kommen Sie doch bitte vorbei, nie erschienen. Was natürlich der Anwalt der Sarlacc-Grube hat dann allerdings auch Berufung eingelegt und hat gesagt, na gut, mein Mandant ist immobil. Mein Mandant ist eine Grube. Das geht nicht so leicht. Also das, und das auch natürlich auch ganz juristisch interessant. Was macht man mit einem Wesen, das einfach körperlich nicht in der Lage ist, im Gerichtssaal zu erscheinen? Ist das dann juristisch, also zählt man das als Abwesen, zählt man das als Aussage verweigert? Wie funktioniert das Ganze?
Als Abwesen in jedem Fall.
Ja, absolut. Ja,
das ist sehr schwierig. In dem Fall gibt es natürlich das mobile Gericht. Das wird aber nur in wirklich in Ausnahmefällen, das kann man beantragen, der Anwalt kann das beantragen, das kommt, dann kommt das mobile Gericht, kommt angeflogen, stellt so seine Tische auf und so weiter, ist alles mit drin, das ist ja wie so ein LKW, wo quasi dann gehen die Klappen auf, alles ist, die Perücken sind am Platz des Richters schon aufgerollt und so, also da ist alles mit drin und dann kann man da hinfahren und dann vor Ort auch Recht sprechen? Das ist wichtig.
Das war die einzige Möglichkeit. Und dann standen da natürlich die kompletten Jury, das ganze System, die Anwälte, waren alle zusammen mit Jabba the Hutt über dieser Salak-Grube, das mobile Gericht auf diesem Gleiter. Und dann sollte natürlich dein Rechtsspruch tatsächlich sein. Aber tatsächlich war es ein großes Problem, weil Jabba the Hutt einen Großteil der Anwälte in die Salak-Grube geworfen hat, von diesem Gleiter aus. Mhm. Wo er wieder gesagt hat, ich wusste nicht, was da passiert. Und so war das tatsächlich ein Riesenproblem, dass einfach da ein Großteil der Jury und der Anwälte in der Salak-Grube selber gelandet ist, die jetzt wieder geklagt haben wegen Mord, haben wieder gesagt, jetzt musst du doch zumindest Jabba wissen, was passiert. Und das ist aktuell noch im Gange, dieser Fall, der ganz interessant ist. Ja,
ja, absolut. Und ja, Jabba sagt eben auch, dass nach seinen Informationen, nach allem, was er wisse, ist das sozusagen die Ausgangstür. So, wenn ihm Leute gebracht werden und er sagt, ja, bitte verlassen Sie meinen Palast, dann ist das sozusagen die Tür, wo die Leute rausgehen und diese Grube gehört gar nicht mehr zu seinem Hoheitsgebiet.
Genau.
Und in dem Moment, also das ist ja sein gutes Recht, dass er die Leute aus seinem Palaste verweist.
Ist Hausrecht.
Das ist Hausrecht.
Klar, das ist kein Problem.
Das mit der Grube hat er nichts zu tun. Da müssten die örtlichen Behörden dementsprechend dann mal tätig werden, die Grube vielleicht zuschütten oder so. Er sieht nicht ein, dass er das machen muss. Gut,
der Stadtrat von Tatooine, das Ganze eh komplett vergessen. Das ist ohnehin korrupt, muss man tatsächlich sagen. Und natürlich auch schwach besetzt tatsächlich. Und das ist natürlich auch schwierig, weil auch nicht ganz klar nachzuweisen ist, ob diese Menschen überhaupt sterben und wie. Da braucht es Sachverständiger. Da wurde ein Sachverständiger geladen. Der Sachverständiger hat auch gesagt, na, ich muss mir das Ganze mal angucken. Und ja, dann kam es wieder dazu. Jabba hat gesagt, fahre ich dich mit meinem Gleiter hin. Und der Sachverständige wurde letzten Endes auch in die Salak-Grube geworfen. So. Und jetzt ist die Frage, gut, wie lange wartet man jetzt auf dieses Gutachten? Ja, wie lange wartet man jetzt, bis der rauskommt? Was ist das? Wie groß ist das System überhaupt? Was passiert da? Bislang liegt kein Gutachten vor, was uns natürlich hilft, muss man natürlich auch sagen, dass der kausale Zusammenhang zwischen Sturz in die Salak-Grube und Tod nicht einwandfrei hergestellt werden kann. Ja, gut, manche von denen, die da reinfallen, die sterben bestimmt. Ja, keine Frage. Aber ist es ein kausaler Zusammenhang? Sterben sie, weil sie in der Salak-Grube sind? Sterben sie aufgrund des Aufpralls, für den man Jabba verantwortlich machen könnte? Wenn ich jemanden herausstoße aus dem Fenster, er schlägt unten auf und ist tot. Mord, klar. Aber wenn der jetzt in der Säuregrube fällt, wo irgendwelche Wesen sind, wo da Säure und dann, wie ist das Immunsystem, hätte man dem nicht widerstehen können, den Magensäuren. Da wird es dann sehr, sehr schwierig, muss man sagen. Und ich bin gespannt, wie das noch läuft. Aktuell tatsächlich die meisten Anwälte unserer Gegner sind auch in der Salak-Grube mittlerweile drin. Ich weiß nicht, ob das dann irgendwann einfach auch wegen Nichterscheinen der Gegenseite irgendwann auch einfach wieder abgewickelt wird.
Das kann sehr gut sein. Es ist generell so, dass es da einige Möglichkeiten gibt, auch trotz eines Urteilsspruchs sich noch, sag ich mal, da rauszuwieseln. Wir hatten einen ganz berühmten Fall von Quetzlack. Das ist so eine, vom Planeten Erzt. Und der hatte wegen also mehrfachen Diebstahls wurde der verurteilt zu 127 Jahren Knast. Und da ist es so, dass er quasi mit dem Gefängnis Raumschiff nach oben gebracht wurde ins All, was über Coruscant quasi kreist. Das ist so eine Gefängnisstation. Und da sollte er hingebracht werden, um dort seine Strafe abzusitzen. Und dann haben halt seine Freunde, haben dieses Gefängnisschiff abgepasst, haben das sozusagen in den Laderaum genommen, dieses Gefängnisschiff, und sind dann auf nahezu Lichtgeschwindigkeit gegangen. Und die sind dann so lange quasi durchs All in nahezu Lichtgeschwindigkeit geflogen, dass auf dem Planeten selbst die Zeit natürlich wesentlich schneller vergangen ist. Also also quasi, dass die dann, als sie aus der Lichtgeschwindigkeit rauskamen, war für das Raumschiff und die Insassen, waren lediglich 3 Wochen vergangen, mhm. aber auf dem Planeten waren 127 Jahre bereits vergangen und dann sind die aus dem Lichtflug gekommen, aus dem nahe Lichtflug und haben gesagt, ja okay, die Strafe ist jetzt abgesessen, er hat jetzt ja 127 Coruscant-Jahre sozusagen in diesem Gefängnisschiff verbracht und damit ist jetzt seine Strafe abgesessen, wieder ein freier Mann. Und da die Gerichte haben erstmal gesagt, okay, das stimmt ja, also der hat ja völlig recht, also wir haben ihn vor 127 Jahren verklagt, ja. er war jetzt 127 Jahre in unserer Gewalt in diesem Gefängnisschiff, ja, wir müssen ihn wieder freilassen. Ja, und der war dann ein freies Wesen wieder.
Ja, das ist ganz schwierig. Mein anderes Thema, das natürlich auch aufkommt, ist Carbonit. Also das Gefängnisstrafen einfach, dann lässt man sich in Carbonit einfrieren mhm. und sagt man, ja gut, friere mich in 20 Jahren wieder auf. Und dann ist die Zeit vorbei. Ja, das ist natürlich auch so ein Ding. Wie geht man damit um? Das war ja bei Han Solo auch ein Riesenproblem. Bei Han Solo, der hatte ja unglaublich hohe Strafen, weil er versäumt hat, viele Bücher und Filme wieder zurückzubringen. Der hatte sich einige Filme ausgeliehen, mhm. wurde dann in Carbonit eingefroren und dann wurde aus dem Carbonit wieder aufgewacht und dann plötzlich lagen die Rechnungen im Briefkasten. Und dann hat er gesagt, ja gut, aber Leute, ich hatte nicht die Möglichkeit, die Filme zurückzubringen. Ich hatte nicht die Filme, die ganzen Hörbücher, die Kassetten zurückzubringen. Und da haben wir als Anwälte natürlich auch gesagt, da hat er natürlich in gewisser Weise recht, wenn du sozusagen davon abgehalten wirst, deine Vertragspflichten zu erfüllen, kann man dich nicht dafür verantwortlich machen, dass du die Vertragspflichten nicht erfüllt hast. Ist dann wiederum das Imperium schuldig, der Imperator, der ihn hat einfrieren lassen, ja, Boba Fett, der ihn hat einfrieren lassen, um ihn an Jabba auszuliefern, muss der die Rechnung bezahlen? Wusste er, dass Han Solo noch ausstehende Filme hatte und da irgendwie über die Zeit Strafen kommen? Hätte er das wissen müssen, bevor er ihn in Carbonit eingefroren hat? Muss jetzt rückwirkend, wer muss diese Strafe jetzt bezahlen? Das ist unglaublich schwierig aufzudröseln.
Ja, definitiv. In dem Fall sind wir natürlich darauf gegangen, dass Boba Fett die Strafen bezahlen muss.
Ja.
Weil man muss davon ausgehen, dass sich ein normaler Mensch in Verpflichtungssituationen befindet. Und es ist grob fahrlässig, nicht vorab zu klären, bevor man jemanden dann quasi immobil macht und einmal abzufragen.
Ja,
und
war das Immobilmachen überhaupt rechtens? Das ist ja die Frage.
Das ist die zweite Frage.
War das ja. überhaupt rechtens? Weil das darauf hat natürlich Boba Fett plädiert, dass das rechtens war und alle daraus entstehenden Schäden dann auch nicht sein Problem.
Ja, das stimmt. Das ist der zweite Aspekt. Das wäre dann aber dazu quasi gekommen, dass die Schuldfrage wieder zu einer anderen Instanz gewandert wäre, nämlich zu der des Imperiums. Und da wissen wir alle, es ist unglaublich schwierig, dem Imperium dort vor Gericht irgendwas nachzuweisen, ja, und es gar schuldig sprechen zu
lassen. Kopfjäger, Auftragsarbeit, so, da sind Verträge, das wird geoutsourced über irgendwelche kleinen Firmen und so, die dann, das ist alles super schwer, das zu entheddern, ja.
Ja, aber was dann jetzt das Gericht in seiner Weisheit dann auch gesprochen hat, ist, dass für alle zukünftigen Situationen, in denen ein Kopfgeldjäger oder eine ähnliche Person jemanden dann immobil macht, dass man einen Fragebogen vorher ausfüllen lassen muss von dieser Person, wo dann genau gefragt wird, okay, welche Verpflichtungen sind offen, wer erwartet vielleicht die Rückgabe einer CD oder eines Buches, einer Videokassette, sodass dann quasi diese Stellen informiert werden können, dass es sich verzögert,
ja.
Sodass da quasi zumindest alles vorab einmal geklärt ist.
Ja.
Weil man muss ja auch sehen, die Kosten sind immens. Wir haben dann ja auch bei diesen Videoverleihern jeweils Personen, die dann engagiert werden, um den fehlenden Stücken auf den Grund zu gehen, die zurückzuholen. Das wiederum kostet Geld. Wer trägt die Kosten und so weiter? Und mit diesem Fragebogen ist das jetzt ein für alle Mal geklärt.
Das ist unglaublich. Also auch zum Beispiel die Zerstörung des Todessterns war auch ein Riesenthema. Ne? Also der Todesstern hatte ja ein hauseigenes Streaming-Angebot, auch Tod Plus, wo natürlich auch viele Abonnements abgeschlossen wurden. Jetzt wird natürlich dieser Todesstern zerstört, kann nicht mehr als Sendezentrale fungieren, da werden keine neuen Serien mehr gedreht. Jetzt, was heißt das für die Abonnenten, die jetzt hier einen Vertrag abgeschlossen haben? Ich bekomme Serien und Filme, zahle monatlich Beitrag, dann sind die Server down, ja, Todesstern zerstört. Rebellen, war das rechtens, das zu zerstören? Vertragsausfälle, wie läuft das? Schadensersatz gegenüber das Imperium, das ja sagt, naja, die Rebellen haben mir den Todesstern zerstört, da kann ich ja nichts dafür, jetzt muss ich hier Schadensersatz zahlen sozusagen, den Rebellen wird man nicht habhaft, ja, die kann man nicht vor Gericht zerren. Wer zahlt am Ende? Das ist immer das Problem, das ist die Schwierigkeit.
Ja, am Ende läuft es immer darauf hinaus, wer zahlt, wer steht dafür gerade. Und ja, nochmal, es ist natürlich unglaublich schwierig, wenn man mit dem Imperium selbst dann in die Gerichtsverhandlung geht, weil da dann auch eigentlich immer auch ein Sith Lord dabei ist, der im Zweifel mit einer Handbewegung dann einfach nochmal einfach alles verändert. Ne? Ja. Chokeholds zum Beispiel sind auch an der Tagesordnung.
Ja, auf jeden Fall. Ich wurde selber schon ein paar Mal gewirkt, tatsächlich von meinem Mandanten primär. Tatsächlich, da habe ich mich ein bisschen verheddert mit ein paar Paragraphen, das war so ein bisschen unübersichtlich. Aber das kann auf jeden Fall passieren. Und das ist natürlich eine Drohgebärde, das ist schwierig. Ja? Also das ist sehr unangenehm, muss ich tatsächlich sagen. Mhm. Das ist wirklich sehr unangenehm, weil man natürlich sich nicht dagegen wehren kann. Ne? Also du kannst dagegen nichts machen, du bist da völlig drin. Ja, das ist absichtlich sozusagen auf große Distanz, weswegen ich mich jetzt tatsächlich, wenn ich mit Sith und Jedis arbeite, möchte ich sagen, ich möchte direkt neben ihnen sitzen. Einfach aus Selbstschutz. Dass wenn dieser Force-Choke passiert, dass ich trotzdem noch mit meinen Händen demjenigen sozusagen bekämpfen kann. Ja. Ja? Dass man eben nah beieinander ist. Weil der Vorteil der Technik ist ja der Abstand. Dass du ja zappeln kannst, wie du willst, der Abstand ist zu groß. Wenn du allerdings nah dran bist an dem Machtbenutzer, dann kannst du versuchen, packen, ziehen, hauen, ja, was kann ich da machen? Und deswegen versuche ich immer möglichst nah dran an meinen Mandanten zu sein, um sowas vorherzusehen, ja.
Mhm. Jetzt gibt es ja auch so eine Art Machtabwehrsystem, was jetzt auch quasi erfunden worden ist von einem Hersteller Schmeckler und Schmoch. Und die haben das jetzt also so gemacht, dass die Macht in einem begrenzten Umfeld quasi gelöscht werden kann. Mhm. Man muss sich das vorstellen wie so ein Luftbefeuchter, der in einer begrenzten Umgebung Einfluss nimmt auf das, einfach auf die Situation dort. Und da kann man also das Wirken der Macht in einem, man muss sich das vorstellen wie so ein großer Ball, unsichtbarer Ball, in dessen Radius, dessen Umfang ist das Wirken der Macht stark eingeschränkt. Und das sollte jetzt auf den Markt gebracht werden. Und man kann sich das quasi dann so wie so ein Gürtel um sich schnallen und ist dann in so einer Art Schutzbubble. Und da kann keine Macht gewirkt werden, weil die Midichlorien, die werden da einfach quasi wie bei einem Magneten so abgestoßen. Die kommen da nicht rein sozusagen. Und dann hat das Imperium jetzt geklagt und gesagt, das geht nicht. Das gefährdet die innere Sicherheit, weil natürlich die Sith als so eine Art Ordnungsmacht daran gehindert werden, selbige auszuwirken, auszuüben.
Ja.
So, und da hatten wir dann jetzt die Vertreter von Schmeckler und Schmoch und die wurden im Gerichtssaal jetzt einfach auseinandergerissen.
Genau.
Also richtig körperlich auseinandergerissen, da auch zu zeigen, so geht's halt nicht.
Genau.
Ja. Da kann man natürlich dann jetzt als Anwalt auch nur begrenzt was machen.
Ja, ich meine, da hat man versucht, auch von der Seite des Imperiums verschiedene juristische Strategien zu wählen. Ne? Also eine Idee war zu sagen, man ist nicht mehr erreichbar. Sith kommunizieren ja auch per Macht. Und da hat man gesagt, natürlich diese Kraftfelder, diese Antimacht-Kraftfelder sorgen dafür, dass gewisse Kommunikation nicht mehr stattfinden kann. Da ruft jemand um Hilfe, da sagt jemand, Achtung, hinter dir, und das erreicht mich nicht. Und dann sterbe ich und das ist unterlassene Hilfeleistung und das ist alles furchtbar. Und ich habe da verschiedene Ansätze gemacht, in welche Richtung man das gehen kann. Vor allem natürlich Verhinderung von Ausübung religiöser Riten natürlich gerade. Das ist, glaube ich, war ein ganz starker Punkt. Aber naja, letzten Endes haben sich die Sith wie so oft für Gewalt entschieden und haben alle umgebracht.
Ja.
Ja. Also wir als Anwälte haben dann natürlich andere Waffen. Ne? Das ist natürlich schwierig. Manchmal auch die stumpferen. Müssen wir auch eingestehen letzten Endes.
Ja, das ist natürlich richtig. Also wir können nur bedingt natürlich dann auch mit der Gesetzgebenden und auch also der Exekutive und der Judikative gleichzeitig fechten.
Ja, und der Jedikative.
Und der Jedikative, das ist unglaublich schwierig. Wir haben aber nicht nur so Fälle, wo es auch um Leben und Tod geht. Also es gibt natürlich dann auch, sag ich mal, in den Ausläufern der juristischen Begegnungen auch eher seichtere Situationen, wo man nicht immer sein Leben riskieren muss. Wir haben jetzt zum Beispiel von einer Organisation, die Evokes, eine Klage angereicht bekommen. Die Evokes möchten also die blaue Milch verbieten. Kurz vor dem Hintergrund, wir haben halt diese Wesen, die so blaue, sehr nahrhafte Milch geben, die sehr gerne geschlürft wird. Kann
man aus dem Supermarkt.
Und jetzt kommt also raus, dass eigentlich diese Milch ja für die Kälber dieser Wesen bestimmt ist. Und die Evokes sagen jetzt also nein, das geht so nicht. Es gibt genug Alternativen zu dieser blauen Milch. Es gibt zum Beispiel die rote Milch und die grüne Milch, aber auch die gelbe Milch. Und man muss also diese blaue Milch nicht trinken, man sollte sie nicht trinken, die wollten sie verbieten lassen.
Die blaue Milch ist natürlich besonders nahrhaft und vor allem auch besonders schmackhaft, weil sie nur von den blauen Kühen unter großem Stress hergestellt wird. Das ist die Idee, ist so ein bisschen, wenn so eine Horde in Gefahr ist und fliehen muss oder eine große Wanderung antritt, ja, dann werden sehr viele Stressenzyme freigegeben, wodurch die Kühe nahrhaftere Milch geben, um ihre Kälber zu stärken. Für die Flucht, für den Kampf, für die lange Reise, für die Karawane. Und deswegen muss tatsächlich, normalerweise würden sie vielleicht rote Milch geben oder braune Milch oder völlig ungenießbar weiße Milch. Und deswegen versuchen natürlich auch die blaue Milch-Farmer, diese Kühe unter ständigen Stress zu stellen. Ne? Und um natürlich diese köstliche, nahrhafte blaue Milch herstellen zu lassen. Und da kam natürlich jetzt der Vorwurf, das sei Tierquälerei. Das ginge natürlich nicht. Und das ist natürlich jetzt ein Fall, wo natürlich das Strafvolumen enorm ist. Also das sind Produkte, die werden fast in jedes System exportiert. Das sind enorme Marktwerte. Und da haben wir es natürlich auch mit Anwälten zu tun, die ein ganz anderes Kaliber sind, ne? Die solche Konzerne verteidigen können, das ist klar.
Ja, definitiv. Da haben wir auch jetzt dann auch wieder so ein Sammelsurium an Liebhabern dieser blauen Milch, die sich da jetzt also auch zusammengetan haben, um gemeinsam gegen das Verbot vorzugehen. Da ist auch ein Jedi bei Luke Skywalker übrigens, der einer großen Verfechter ist, der sehr gerne auch diese blaue Milch trinkt.
Hat ein Interview gegeben, das uns jetzt nicht unbedingt geholfen hat. Das war eher ein PR-Desaster. Er hat da ganz schlimme Beschimpfungen auch rausgehauen und meinte, das ist irgendwie zu empfindlich und habt ihr nichts Besseres zu tun und so. Das hat uns von der PR jetzt nicht unbedingt geholfen. Er hat versucht, da mit der Macht zu wirken. Also das war unklar, was da passieren sollte. Aber das ist für uns schwierig und das hat wieder einiges kaputt gemacht. Aber natürlich, so ein prominenter Fall hilft natürlich auch, dass der Fall in den Medien aufgenommen wird, ne?
Ja, definitiv. Also da kann man natürlich auch viel so mit öffentlichem Druck arbeiten.
Ja.
Ne? Also klar, natürlich ist eigentlich Justitia ist blind, aber auch taub.
Ja.
Ne? Weil wenn man nämlich die
schmeckt auch nichts.
Sie schmeckt auch nichts, also sie ist ihrer Sinne beraubt, sie hat nur den Gerechtigkeitssinn.
Genau.
Weil wenn natürlich der Pöbel laut schreit, die Öffentlichkeit, dann kann das in aller Regel das Urteil auch nochmal kippen und es beeinflussen. Mhm. Weil natürlich in so einer Situation, wie wir jetzt sind, politisch ist es so, das Imperium ist schon auch ein Stück weit daran interessiert, dass die Rebellenbewegung nicht überhand nimmt. Und deswegen wollen sie schon auch für Ruhe und Ordnung sorgen und tun deswegen alles dafür, dass es nicht zu Aufständen kommt.
Ja.
Und das bedeutet, dass bei jeder juristischen Auseinandersetzung wird natürlich erstmal geschaut, okay, inwiefern birgt das jetzt ein Potenzial zur inneren Unruhe in sich? Und sobald die das Gefühl haben, okay, da ist jetzt irgendwie zu viel Potenzial vorhanden, machen sie immer das, was sozusagen dieses Aggressionspotenzial auflöst.
Ja.
Also so, sie biegen sich das dann so zurecht, weil sie Angst haben, dass quasi das die Rebellion unterstützt, die Rebellen unterstützt, die mehr innere Unruhe generiert wird. Und da gucken die schon mal ganz genau, okay, wie ist so das öffentliche Meinungsbild und versuchen dementsprechend dann auch die Urteile anzupassen.
Es ist ein komplexer Fall, weil natürlich Luke Skywalker ist für einen großen Teil der Blaumilchkonsums verantwortlich und das Imperium hat natürlich Interesse daran, ihn zu schwächen. Oder, habe ich mir aus Insiderkreisen sagen lassen, dass man versucht, wenn jetzt tatsächlich dieser Boykott, der es ja letzten Endes ist, da kommt ja die Schadensersatzklage her, dass durch den Boykott eben natürlich die Umsätze der blauen Milch gesenkt werden, dass man dadurch, dass es knapper wird, natürlich auch Luke Skywalker aus dem Versteck locken könnte.
Ja.
Ja, also wenn diese blaue Milch nicht mehr überall verfügbar wäre, wäre es natürlich für ihn, und das hat er auch gesagt in seinem Statement, also ich kriege das hier gut, ich will nicht einmal durchs Universum fliegen müssen, um meine blaue Milch zu kriegen, das ist natürlich ein Vorteil fürs Imperium, ne? Dass das als Köder eingesetzt werden könnte, wenn es nicht mehr überall verfügbar ist.
Ja, wobei man in dem Fall, da gibt es dann auch so ganz interessante Allianzen, zum Beispiel wissen wir vom Imperator, dass er auch gerne in blauer Milch badet.
Ja.
Und damit ist er natürlich eigentlich jetzt auf derselben juristischen Seite wie Luke Skywalker. Obwohl die beiden natürlich, ich habe die Geschichte nicht genau verfolgt, aber die sind ja irgendwie nicht grün miteinander.
Ja. Nein, gar nicht.
Ne? Und in dem Fall können sie aber blau miteinander werden, weil nämlich beide dasselbe Interesse haben, nämlich dass die blaue Milch nicht verboten wird.
Ja.
Und dann kann man jetzt schon durchaus mal sehen, die werden jetzt zu Verbündeten in dieser einen Sache und sind aber eigentlich drumherum verfeindet.
Ja.
Also man sieht, die Justiz kann einen auch tatsächlich zusammenbringen, Für einen kurzen Zeitraum.
Auf jeden Fall, es gab dann ganz interessante Protestaktionen vom Jedi-Tempel, wo tatsächlich die ganzen Jedi-Padawane alle in einer Nacht alle ihre blauen Lichtschwerter angemacht haben. Das hat man in ganz Coruscant gesehen, wo eben der Jedi-Tempel hell erleuchtet war, eben als Statement für, wir stehen für die blaue Milch, wir wollen weiterhin die blaue Milch konsumieren. Und das war natürlich ein PR-Stunt, der dieses ganze Thema nochmal weiter hochschaukelt. Es ist unglaublich spannend. Wir beobachten das natürlich weiter, schauen, wie wir der Stellung dazu beziehen, wie wir natürlich privat auch den größten Profit daraus schlagen können. Aber es bleibt auf jeden Fall spannend. Wir haben einige Fälle am Laufen. Trotzdem nochmal der Hinweis, falls Sie juristische Unterstützung brauchen, egal bei was, wenn Sie sich verletzt haben, Sie haben irgendeinen Wettbewerb verloren und vermuten, dass Jedis da in irgendeiner Weise eingegriffen haben, falls Sie irgendein System aus Versehen zerstört haben mit einer Strahlenkanone, wir können Ihnen da rechtlich beistehen. Kommen Sie zu uns, wir sind jederzeit verfügbar. Nils ist im Büro.
Ja, also ich bin immer im Büro, ich habe aber auch so einen kleinen Kommunikator am Ohr, wo dann die Hotline weitergeleitet wird, wenn ich mal nicht im Büro bin. Und unser Motto ist, und das nehmen wir uns wirklich vor, wir können das jetzt nicht versprechen, sonst könnten wir eventuell juristisch auch Probleme bekommen, falls wir das mal nicht einhalten können. Aber wir nehmen uns wirklich vor, rund um die Uhr erreichbar zu sein, egal zu welcher Tageszeit, egal zu welcher Nachtzeit, ihre juristischen Probleme und Pressierlichkeiten sind für uns so wichtig, dass wir alles stehen und liegen lassen, egal was wir in dem Moment tun, um Ihnen zu helfen.
Ja, denken Sie an unser Motto, möge das Recht mit Ihnen sein. Bis nächste Woche. Macht's gut.
Auf Wiedersehen.
Tschüss.
Übertragung beendet. Sie verlassen Dimension CZ41EY2232SY47 Coruscant Legal.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.